ich möchte, dass ein Dennis Undav oder ein Sané, jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, ja, oder ein Gnabry, dass die auch mal schlechte Tage haben dürfen, ohne dass denen direkt die Identität abgesprochen wird, nämlich des Deutschseins.
Talk mit K. mit Anne Burgner.
Hallo und herzlich willkommen zu Talk mit K. Mein Name ist Anne Burgner und ich moderiere diesen Podcast im Wechsel mit meiner Kollegin Sarah Prasak. Das Prinzip von Talk mit K ist denkbar einfach. Wir sprechen mit interessanten Menschen aus Köln. Und so viel kann ich versprechen, da ist heute eine zu Gast, die ist sehr interessant und sehr spannend. Deswegen freue ich mich nämlich auch sehr. Zu Gast ist Tuba Tekkal. Und sie ist ehemalige Profifußballspielerin, unter anderem natürlich beim glorreichen 1. FC Köln. Darüber wird zu reden sein. Wir wollen also über den Sport sprechen, über ihre Pläne beim FC, über ihr Aufwachsen in Hannover, in einer Großfamilie mit 10 Geschwistern und über alles andere auch. Aber erstmal sage ich herzlich willkommen, liebe Tuba.
Hallo.
Lass uns doch mal direkt beginnen mit dem Fußball. Ich glaube, man kann sagen, das ist auf jeden Fall eine deiner größten Leidenschaften. Auf jeden Fall in jedem Interview, das ich von dir gelesen oder gehört habe, kommt das sehr deutlich raus. Du hast mal den schönen Satz gesagt, die Fußballschuhe waren mein Tor zur Freiheit. Ich glaube, dass viele Leute das vielleicht gar nicht verstehen, weil sie denken, ist doch jetzt irgendwie Sport, ist ja schön, aber ist das nicht ein bisschen groß? Kannst du mal beschreiben, warum das so einen Stellenwert für dich hat, dieser Sport?
Ja, voll gerne. Also zunächst einmal freue ich mich sehr, heute hier sein zu dürfen und dass ich eine der interessanten Personen bin, die hier sein darf. Ja, ich glaube, man muss viel früher anfangen, warum sozusagen die Fußballschuhe mein Tor zur Freiheit waren. Ich bin als eines von 11 Kindern zur Welt gekommen. Ich bin Kurdin, ich bin Jesidin. Ich habe Zeit meines Lebens immer das Gefühl gehabt, dass ich nicht dazugehöre. Ich habe mit Diskriminierung, Rassismus zu tun gehabt, auch nach wie vor. Und mir wurde immer suggeriert, du bist nicht Teil dieser Gesellschaft, egal wie sehr du dich anstrengst. Ich habe Sätze von einer Lehrerin oder auch Lehrern gehört, wie beispielsweise, du wirst niemals dazugehören. Du kannst dich noch so sehr anstrengen.
Schule hat man dir das gesagt.
Richtig. Und du kannst dich noch so sehr anstrengen, aber du wirst es niemals schaffen. Du wirst genauso wie deine Mama Putzfrau sein. Und ich finde, Putzfrau ist ein ehrbarer Beruf. Und nichtsdestotrotz hat man mir einfach nichts zugetraut. Und so hat sich eigentlich das hat sich eigentlich komplett durch meine Jugend gezogen, durch meine Kindheit. Dieses Gefühl von alleine sein, das Gefühl von einsam sein, das Gefühl von nicht dazu zu gehören. Und selbst wenn man 120% gibt, einfach nicht Teil dieser Gesellschaft zu sein. Und das fand ich nicht nur schade, sondern auch sehr traurig, weil ich habe mich sehr deutsch gefühlt. Klar habe ich mich auch kurdisch gefühlt, aber ich habe mich vor allem sehr deutsch gefühlt. Ich habe deutsch gesprochen, ich habe deutsch geträumt, ich bin hier geboren und aufgewachsen und hatte nie das Gefühl, dass ich irgendwie weniger wert bin eigentlich, bis mir das eben suggeriert worden ist. Und dann entwickelt man so ganz, ganz komische Glaubenssätze. Mhm. Ganz komische Glaubenssätze, nämlich, was ist eigentlich, wenn die Recht haben? Was ist eigentlich, wenn das stimmt, was die mir sagen? Und das war natürlich jetzt ein ganz, ganz langer Prozess, aber vor allem hat mir der Fußball dabei geholfen, meinen eigenen Wert zu erkennen, mich selbst zu lieben, weil ich das erste Mal, als ich auf dem Fußballplatz stand, nämlich mit 16 erst im Vereinssport, aber davor halt auf dem Bolzplatz, aber ich das Gefühl von Freiheit hatte, nämlich ich darf sein, wer ich bin. Und das, dieses Gefühl, was ich hatte in diesem Moment, war so viel mehr, als ich mir hätte erträumen können.
Jetzt habe ich gehört, du hast mal von dir erzählt, du seist ein sehr introvertiertes Kind gewesen, sehr zurückhaltend. Und wenn man dann so viele Geschwister hat, ist natürlich auch irgendwie, glaube ich, gar nicht so einfach, sich da durchzusetzen. Es ist Fußball und Sport, da muss man sich auch durchsetzen. Wie ist dir das denn dann gelungen? Also du hast auf dem Bolzplatz angefangen, aber hast du dann da schon gemerkt, ich kann das einfach irgendwie sehr gut, besser auch als andere, und das hat sich dann so entwickelt, dass dieses Selbstbewusstsein kam, weil auf dem Platz muss man sich ja auch im wahrsten Sinne des Wortes manchmal durchboxen.
Ich habe, wenn ich auf dem Bolzplatz, habe ich ja nur mit Jungs gespielt, das heißt, selbst da musste ich mich schon durchsetzen, habe da aber auch immer so ein bisschen verleugnet, dass ich jetzt ein Mädchen bin. Sondern ich habe immer so getan, als wäre ich eine von denen und habe auch auf den Boden gespuckt. Und ich habe halt genau das Gleiche gemacht wie die auch, damit bloß nicht auffällt, ich bin ein Mädchen. Also das ist total krass, das zu sagen, aber so war es einfach. Ich habe mich angepasst und da war es tatsächlich so, ich wurde auch als eine von ihnen sozusagen akzeptiert. Natürlich kamen ganz am Anfang Sprüche wie, wir wollen dir nicht wehtun, wir wollen nicht mit dir spielen, wie auch immer. Aber mein Talent, glücklicherweise, welches ich hatte, hat dafür gesorgt, akzeptiert zu werden auf dem Bolzplatz. Und ähnlich war es dann eben auch im Vereinssport. Da hat sozusagen der Erfolg oder das Talent, was ich hatte, dafür gesorgt, dass ich noch mehr an Selbstbewusstsein dazu gewinne. Das heißt, wenn mal in der Zeitung irgendwie eine Traumelf der Woche war und ich war die einzige Frau, dann hat mich das natürlich stolz gemacht und dann wusste ich, ich kann ja doch was. Ich war jetzt keine besonders gute Schülerin, hatte nicht viele Freunde, aber Fußball spielen, das konnte ich wie eine junge Göttin. Ja, und das hat richtig Spaß gemacht. Mhm. Also es hat richtig Spaß gemacht, sich so auszupowern, Gas zu geben, Tore zu schießen, mit Schrammen an Arm und Beinen irgendwie nach Hause zu kommen. Das war das schönste Gefühl überhaupt. Und ich glaube, das hat mir mein Selbstbewusstsein gegeben. Meine Mitspielerinnen, die mir gesagt haben, wie cool die es finden, dass ich aus einer kurdischen Familie komme und ob ich nicht das und das Essen mal mitbringen könnte in die Kabine. Dann haben wir in der Kabine alles verbunden. Wir haben Schlager gehört und gleichzeitig gab es kurdische Börek von meiner Mutter. Also das war, irgendwie konnte ich da alles verbinden. Und das war einfach ein wunderschönes Gefühl.
Hast du denn manchmal gedacht, ach, warum muss das denn eigentlich Fußball sein und nicht, weiß ich nicht, Tennis oder Volleyball oder Basketball? Weil ausgerechnet Fußball ist ja absurderweise ein Sport, wo es immer noch auch in vielen Köpfen dieses Bild gibt. Ja gut, als Frau kann man halt nett ein bisschen Fußball spielen, aber so richtiger Fußball, das ist ja Männerfußball. Also warst ja da quasi auch wieder mit so Vorurteilen konfrontiert. Aber hat dich das irgendwie gestört oder hat dich das eher herausgefordert?
Naja, ich bin ja in Hannover-Linden geboren und das war damals schon so ein Problembezirk, will ich mal sagen. Und da hat man kein Tennis gespielt. Also,
stimmt, ja, habe ich gerade als die Frage stellte
gesagt. Nee, alles gut, aber da hat man einfach kein Tennis gespielt. Ja. Und sondern
kein Hockey wahrscheinlich.
Nee, sondern man hat sich, wenn kein Ball da war, eine Dose geschnappt und einfach Fußball gespielt, gekickt. Ich komme aus diesen Verhältnissen tatsächlich, aus ärmeren Verhältnissen, wo es tatsächlich so war, dass wir der Bolzplatz alles für uns war. Und da gab es halt nur Fußballspielen und entweder du hast das gespielt oder halt nicht. Mhm. Und deswegen ist ja auch sehr niedrigschwellig, also auf dem Bolzplatz Fußball zu spielen. Das kann irgendwie jeder, wenn du ein bisschen Talent hast oder wenn du den Ball hast, dann darfst du auch immer mitspielen. Aber das war der Grund, warum ich mich für Fußball tatsächlich entschieden habe und eben für keinen anderen Sport, weil alle in meinem Umfeld, das ganze Viertel hat nur Fußball gespielt und deswegen war es mir eigentlich mehr oder weniger in die Wiege gelegt. Und meine Brüder haben es zwar auch versucht und die haben mich dann auch immer mitgenommen auf den Bolzplatz, aber die sind kläglich versagt. Also die sind keine guten Fußballer gewesen. Sehr gut Rugby gespielt, auch in der Nationalmannschaft, aber wirklich keine guten Fußballer gewesen. Und so ist es tatsächlich so gewesen, dass die Freunde meiner Brüder auch irgendwann nur noch mich runtergerufen haben oder geklingelt haben und gesagt haben, ist Tuba zu Hause, weil die wussten, mit mir kann man wirklich Fußball spielen.
Mhm. Jetzt, genau, du hast es beschrieben, auf dem Bolzplatz angefangen, aber irgendwann war klar, du willst in den Verein, also du willst das irgendwie auch, Entschuldigung, in Anführungszeichen, richtig machen. Und ich habe gehört, in einem Interview hast du mal erzählt, dass deine Eltern am Anfang da jetzt nicht so richtig begeistert waren und du denen das auch erst gar nicht erzählt hast, dass du dann in den Verein gegangen bist. Wie ist das dann gelaufen? Ich hörte, deine Geschwister haben dann irgendwie ein bisschen mitgeholfen, denen das irgendwann beizubringen.
Ja, voll. Also ich, es ist Fluch und Segen zugleich, so eine Großfamilie zu haben, aber in diesem Moment war es Segen, definitiv, weil wir, also ich habe auf dem Bolzplatz Fußball gespielt, ganz am Anfang, so mit 6, 7 Jahren, haben meine Eltern das auch noch nicht so richtig ernst genommen, bis ich ein bisschen älter wurde und irgendwann meine Eltern angesprochen worden sind von Verwandtschaft, Tanten, Onkels, wie auch immer, die dann gesagt haben, warum erlaubt ihr eurer Tochter eigentlich mit den Jungs bis spät in die Nacht Fußball zu spielen? Das ist ja nicht normal. Also auch immer das Gefühl suggeriert, dass es nicht normal sei, als Mädchen Fußball zu spielen. Und irgendwann haben meine Eltern dann so gedacht, ja, stimmt eigentlich, warum erlauben wir das? Dann erlauben wir das jetzt eben nicht mehr. Dann wurde mir das verboten, tatsächlich. Mhm. Ich habe versucht, heimlich Fußball zu spielen. Es kam irgendwie immer wieder raus, weil ich trotzdem Schrammen irgendwo überall hatte. Mhm. Ich war dreckig. Und dann wurde ein ernstes Wörtchen mit mir geredet und es mir wirklich verboten. in der Zwischenzeit sind wir dann umgezogen aus dieser Vier-Zimmer-Wohnung raus, als 13-köpfige Familie und in ein Haus gezogen am Rand von Hannover. Und dort dann habe ich ja auch meine ganzen Fußballjungs verloren. Mhm. Und da hat sich bei mir etwas eingeschlichen von, okay, wenn meine Eltern mir das jetzt nicht erlauben, mit wem soll ich denn jetzt Fußball spielen? Und dann habe ich tatsächlich 2 Jahre einfach nur noch gegen Garagentor geschossen oder meine Schwester einfach ins Tor gestellt, die keine Ahnung davon hatte und gesagt, so, ich schieße jetzt drauf und du versuchst den Ball zu halten. Mhm. Hat sie natürlich nie geschafft, aber so, und dann bin ich irgendwann mit meinen Rugby-spielenden Jungs, die hatten jeden Freitag, hatten die in der Halle im Winter Fußballtraining, haben die ein bisschen gezockt. Und irgendwann mit 14, 15 wurde ich mitgenommen und habe mit den Jungs in der Halle Fußball gespielt, mit meinen Brüdern. Und dann sind die Freunde meiner Brüder zu meinen Brüdern gegangen und haben gesagt, sag mal, warum spielt eure Schwester eigentlich nicht im Verein? Mhm. Das ist ja ein Naturtalent. Und meine Brüder so, ja, ein bisschen schwieriger bei uns, unsere Eltern, so. Und dann meinte, weiß ich noch ganz genau, Yogi zu meinem Bruder Tekin, wenn du das nicht machst, dann mache ich das. Mhm. So, und dann hat Tekin gesagt, alles klar, ich mache das. Am nächsten Tag ist er tatsächlich mit mir durch ganz Hannover gefahren, um einen Fußballverein zu finden für Mädchen. Mhm. War gar nicht mal so einfach. Und dann haben wir endlich einen gefunden. Und dann hat er mich kurzerhand da angemeldet und hat gesagt, hör zu, das ist jetzt unser Geheimnis. Er hat dann auch alles unterschrieben, so als Erziehungsberechtigter. Ja. Ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, aber das hat er halt gemacht. Das hat er auch bezahlt. Mhm. Und hat dann gesagt, hör zu, das bleibt unser Geheimnis, muss keiner wissen, also Mama und Papa nicht, alles andere egal. Dann hat er mit dem Verein gesprochen und gesagt, sie muss abgeholt werden, sie muss nach Hause gefahren werden, wir müssen sicherstellen, dass ihr nichts passiert und so. Und dann war da wirklich auch eine Torhüterin, die mich immer abgeholt hat, die mich weggebracht hat. Und immer so 2 Blocks vorher rausgelassen hat. Mhm. Und in dieser Phase, ich glaube fast ein Jahr, habe ich heimlich Fußball gespielt. Und in dieser Phase haben meine Brüder ja auch, wie gesagt, Sport betrieben und haben dann meine dreckige Wäsche in ihre untergemischt. Meine Fußballschuhe habe ich im Garten versteckt und habe mir die jedes Mal wieder rausgeholt oder in der Garage. Also ich dachte zumindest, dass meine Mutter das nicht weiß. Wir wissen alle, dass Mütter alles wissen. Mhm. Aber solange es nicht ausgesprochen war, war es ihr irgendwie auch egal. Und irgendwann kam aber der besagte Tag mit, ich stehe in den Zeitungen und habe auf einmal etwas vorzuweisen, worauf meine Eltern vielleicht stolz sein könnten. Mhm. Und dann war es mir sehr, sehr wichtig. Habe ich mit meinen Geschwistern geredet, habe gesagt, ey, ich möchte, dass Mama, Papa das wissen. Guck mal, ich stehe hier in den Zeitungen, das ist doch nicht normal und. Dann die so, ja, okay. Und dann haben wir, also ich nicht, dann haben meine Geschwister, meine Älteren mit meinen Eltern gesprochen, haben gesagt, hör zu, sie spielt seit fast einem Jahr, sie hat da Lust drauf, sie möchte, sie hat sich verändert, ihr merkt, sie ist besser in der Schule geworden und. Es hat sich tatsächlich mein ganzes Leben ab dem Moment, wo ich angefangen habe, im Verein Fußball zu spielen, verändert, zum Positiven. Und ich habe einen ganz natürlichen Ehrgeiz einfach mal entwickelt, auch beruflich irgendwie weiterzukommen. Und dann ist mein Vater aufgestanden, während meine Geschwister das sagen, verlässt das Wohnzimmer, geht raus. Meine Mutter sagt, nee, akzeptiere ich nicht, will ich nicht, was sollen die anderen denken? Mein Vater kommt wieder rein mit einem Ordner und hat alle Zeitungsartikel aufbewahrt. Oben rechts hat er das Datum hingeschrieben und meinen Namen immer eingekreist. Und in dem Moment habe ich Rotz und Wasser geweint, weil er ja auch so stolz war. Und dann hat meine Mutter ihn nur angeguckt und meinte, dass dir das wieder gefällt, war ja klar. Und irgendwie war da dann klar, es ist akzeptiert. Mhm. Und das war für mich das Schönste auf der ganzen Welt, weil sich auf einmal alles verbunden hat. Nämlich diese Geheimniskrämerei war weg. Ich konnte ganz offiziell jeden Abend, ich gehe zum Training sagen. Ich konnte sonntags zu meiner Mutter sagen, heb mir was auf von dem Essen. Nach dem Spiel werde ich richtig Hunger haben. Also das war das Schönste, was passieren konnte, dass meine Eltern auf einmal so dahinter gestanden haben.
Und was haben die dann gesagt? Also es ist ja das eine, dass man also in der Freizeit Fußball im Verein spielt. Das ist ja auch eine super Sache. Aber du hast ja irgendwann gemerkt, ich will da aber eigentlich noch ein bisschen mehr. Und dann gab es irgendwann ja auch die Chance, nach Hamburg zu gehen. Das ist ja schon dann tatsächlich ein großer Schritt. Zum einen natürlich auch für dich, raus aus der Großfamilie, alleine in eine Stadt. Aber für deine Eltern wird das mutmaßlich auch ein großer Schritt gewesen sein. Wie alt warst du da und wie war das dann so für euch, also für beide Seiten?
Also ich war da 21, mhm, als ich das Angebot bekommen habe vom HSV. Und es war natürlich, da kam das nächste Problem, es war natürlich nicht gern gesehen, dass man unverheiratet das Haus verlässt, mhm, als Tochter. Und da gab es das nächste Drama. Ich meine, Hannover, Hamburg, es war eine Stunde Fahrt eigentlich nur, ja, aber war nicht gern gesehen. Mhm. Und es war mir egal, was meine Eltern denken. Es war mir egal, weil da hat sich eine Chance aufgetan. Und es ging nicht darum, dass ich auf einmal richtig viel Geld verdient habe. Im Gegenteil, eher unterdurchschnittlich. Mhm. Noch nicht mal Mindestlohn, würde ich jetzt heute behaupten. Mhm. Aber die Möglichkeit, zweite Liga, erste Liga zu spielen, hat überwogen. Mhm. Und da ging es ja am Ende des Tages auch nur um meine große Leidenschaft. Ich wollte dieser Chance nachgehen. Ich wusste auch, das ist die letzte Chance für mich. Ich bin jetzt 21. Mhm. Ich habe sehr spät angefangen, Fußball zu spielen. Mhm. Und dass überhaupt noch jemand auf mich aufmerksam wird, schon grenzt an ein, mhm, Wunder sozusagen. Und habe mit Hilfe meiner Geschwister, meine Eltern haben sie dann auch dafür verantwortlich gemacht, die haben gesagt, dann müsst ihr euch kümmern. Am Tag meines Auszugs hat aber mein Papa, meine Mama meine Sachen gepackt. Meine Mutter hat mir ein paar Sachen mitgegeben, wie Lappen, wie ein Mob, ja, solche, mhm, Sachen. Mein Vater hat mich dann auch gefahren nach Hamburg. Und dann bin ich da erstmal zu einem Freund gezogen und habe, glaube ich, die ersten Wochen nur geweint. Weil ausziehen, Großfamilie, immer laut, immer stressig. Und das war auf einmal nicht mehr da. Es war, mhm, sehr still, es war sehr ruhig. Ich hatte nur den Fußball in Hamburg. Das heißt, ich hatte aber am Anfang auch noch keinen Job und habe mich dann selbst gekümmert, habe dann angefangen, im Fitnessstudio zu arbeiten und. Aber das hat alles sehr lange gedauert, mhm, da auch Fuß zu fassen. Und hatte das große Glück, dass natürlich meine Mitspielerinnen auch toll waren. Und ich habe in der zweiten Liga angefangen und zur Rückrunde und habe dann sehr viele Tore gemacht, mit dem Kopf alle. Und dann hat der Trainer der ersten Mannschaft, bei denen ich auch schon regelmäßig trainiert habe, zu mir gesagt, Achim Pfeifel, damals, hör zu, Tuba, wir sehen in dir dein Talent, du bist einfach, du denkst nicht nach, du spielst einfach nur Fußball, das sieht man, du bist noch nicht so vergiftet sozusagen von dieser ganzen Struktur und allem drum und dran, sondern man sieht, du, diese Bolzplatzspielerin in, mhm, dir, und das ist etwas, was wir mögen, und deswegen würden wir dir gerne einen Vertrag für die erste Liga anbieten. Mhm. Und dann habe ich diesen Vertrag bekommen und für mich ist damit ein Traum in Erfüllung gegangen. Und ich habe dann ein Jahr, anderthalb Jahre für die erste Bundesliga gespielt. Und dann kam das Angebot aus der zweiten Liga vom 1. FC Köln. Und da musste ich tatsächlich nicht lange überlegen.
Warum nicht, ist da natürlich die entscheidende Frage. Was hattest du denn für ein Bild vorher vom FC, bevor du dahin bist?
Also tatsächlich habe ich eine sehr gute Freundin, die für den FC gespielt hat, weil sie da erst neu gegründet war. Also man hat die Lizenz aufgekauft von Brauweiler damals. Mhm. Und diese gute Freundin hat für Brauweiler gespielt und die hat natürlich immer sehr viel schon erzählt, auch von der Stadt. Ich war als Kind, war ich ein-, zweimal in Köln, weil wir da auch Verwandtschaft hatten, mhm, und ich einfach die Leute cool fand, muss ich sagen. Plus als junges Mädchen gab es immer so Sticker von Bundesliga-Vereinen, ich weiß nicht, ob man das noch kennt. Und ich habe heute noch den Ordner, das ist kein Scherz, da sind jetzt so alte Zeitungsartikel von mir drin, die mein Vater mir mal überreicht hat. Da war immer so ein Borussia Dortmund-Sticker drauf, aber eben auch so ein 1. FC Köln-Sticker. Mhm. Irgendwie hat der Geistbock mir das schon immer irgendwie angetan, muss ich zugeben. Ich würde jetzt nicht sagen, dass ich damals schon Fan war, das konnte man, also ich wusste gar nicht, was das bedeutet, Fan zu sein, ja, sozusagen. Aber ich hatte jetzt auch keinen Vater, der mit mir ins Stadion gegangen, mhm, ist oder sonst irgendwas. Aber die Idee vom 1. FC Köln, die Stadt Köln, hat es mir einfach angetan. Also in dem Moment, wo das Angebot kam und es hieß, wir wollen dich, musste ich, ich habe noch nicht mal gefragt, was sind die Rahmenbedingungen, sonst irgendwas, sondern ich habe gesagt, ich komme. Mhm. Weil ich felsenfest davon überzeugt war, dass ich mich in dieser Stadt und bei diesem Verein wohlfühlen werde. Das wusste ich. Ich habe es gefühlt, gespürt, und so war es auch. Hier habe ich meine Karriere auch beendet. Ich habe hier 8 Jahre lang Fußball gespielt. Mhm. Viele Höhen und Tiefen gehabt. Ich bin aufgestiegen mit meinem Verein und meinen Mitspielerinnen in die erste Bundesliga während des Völkermords an unserer Religionsgemeinschaft und der Gründung unserer Menschenrechtsorganisation 2014, 2015 war auch der Verein für mich da. Mhm. Und das werde ich denen auch niemals vergessen. Und deswegen ist da auch so eine Liebe, die auch nicht vergehen kann.
Och, auf deinen Verein kommen wir gleich auf jeden Fall auch noch zu sprechen. Aber ich muss doch nochmal beim FC bleiben, weil also du kommst ja aus Hannover, das heißt, du bist jetzt nicht hier aufgewachsen. Man sagt ja oft beim Fußballverein, das ist wie mit Familie, das kannst du dir nicht aussuchen. Du hast dir das bewusst sozusagen ausgesucht. Hast du nicht schon auch manchmal, also wenn man jetzt denkt, der FC immer rauf und runter, es ist immer entweder himmelhochjauchzend oder zu Tode betrübt, hast du nicht manchmal gedacht, ach ey, vielleicht hätte es doch besser ein anderer Verein sein sollen, warum tue ich mir das eigentlich an?
Nicht eine Minute, nicht eine Sekunde.
Das macht den echten Fan aus.
Ja, aber ganz ehrlich, es wäre auch irgendwie langweilig. Ne? Also natürlich wünschen wir uns auch ruhige Zeiten, ja. Das ist doch auch klar. Also es ist dann natürlich immer schöner, wenn es ein bisschen ruhiger ist, wenn wir erfolgreich sind, wenn wir, ich sag nur Europapokal, was war das für eine schöne Zeit, wünsche ich mir öfter, gar keine Frage. Und nichtsdestotrotz ist es doch wichtig, und das macht ja wirklich einen Fan aus, zu dem Verein zu stehen in Höhen und in tiefen Momenten. Und ich glaube, es ist total wichtig, dass, also ich meine, ich liebe meine Geschwister auch und ich werde ja nicht sagen, dass nicht mehr meine Geschwister, nur weil die mal doof zu mir sind. Ja, also das ist wie so ein Geschwisterteil von mir und irgendwie das 12. Mitglied und irgendwie ist das etwas, was noch mehr wächst von Jahr zu Jahr, habe ich das Gefühl. Mhm. Und ja, also nein, auf gar keinen Fall. Also ich hatte nie eine Verbindung zu einem anderen Verein, wo ich hätte sagen können, ich bin Fan davon oder so. Und deswegen, das, was der FC in mir auslöst, das ist schon nochmal was anderes.
Deswegen mutmaße ich, hast du dich ja jetzt auch entschieden, also du bist ja eben nicht nur Fan, du bist ja viel mehr, natürlich bist du ja auch viel näher dran als die meisten Fans und willst jetzt noch viel näher dran sein im wahrsten Sinne. Du möchtest ja in den Vorstand, was ich total, also habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht, aber als ich dann las, du wärst die erste Frau, denkt man ja auch wieder, ich meine, wir haben 2025, also was für ein Wahnsinn eigentlich. Aber warum hast du dich entschieden, den Schritt zu gehen? Das ist jetzt schon auch nochmal ein großer, man weiß ja nicht, ob es klappt, aber trotzdem überhaupt erstmal zu sagen, ich will es versuchen.
Also ich muss ehrlicherweise zugeben, als Carsten mich angesprochen hat und mich gefragt hat, ob ich Lust hätte darauf, kam es einfach rausgeschossen, ja. Mhm. Auf jeden Fall. Dann habe ich ihm aber auch gesagt im zweiten Satz, aber lass mich nochmal eine Nacht drüber schlafen. Mhm. Und am nächsten Morgen, ich konnte fast die ganze Nacht nicht schlafen bei dem Gedanken daran, und zwar vor Aufgeregtheit, habe ich am nächsten Morgen ihm gesagt, hör zu, ich fühle das, ich spüre das und warum bin ich eigentlich nicht auf die Idee gekommen? Mhm. So, das Gefühl hat mich eher überkommen, nämlich natürlich, das ist doch klar wie Kloßbrühe, eine Frau, die viele Jahre für den ersten FC Köln Fußball gespielt hat, die egal wo sie ist, auf welcher Bühne sie sitzt, in der Öffentlichkeit immer über den FC redet, immer darüber spricht, wie viel ihr der Verein bedeutet. Das ist doch ganz klar, das ist der logische nächste Schritt eigentlich, habe ich dann so mit mir selbst gesprochen und gedacht, ja klar. Mhm. Und dann habe ich nochmal überlegt, warum will ich das eigentlich machen? Und ich glaube oder ich bin davon überzeugt, dass ich meine, ich würde es auch nicht in dieser Konstellation, also wenn nicht in dieser Konstellation wären, würde ich es nicht machen. Mhm. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir drei auch einfach super dafür sind, weil wir sehr unterschiedliche Kompetenzen, sehr unterschiedliche Expertisen mitbringen. Mhm. Wir sind unterschiedlich groß geworden, aufgewachsen. Aber eines verbindet uns, nämlich die Liebe zum 1. FC Köln. Und ich bin davon überzeugt, dass wir drei das perfekte Team wären, um eben auch diesen Club mit mutig zu gestalten, mutig zu führen, mit klarer Haltung. Und ich glaube, das braucht es auch in Zeiten wie diesen. Es geht nicht nur primär darum, dass ich natürlich eine Frau bin, aber auch das ist etwas, was ich als sehr positiv empfinde. Wir haben sehr viele weibliche Fans. Mhm. Wir haben sehr viele Fans mit Zuwanderungsgeschichte. Wir haben Fans, die sich dann in dem Fall auch mit mir identifizieren könnten. Ich bringe nochmal eine ganz andere Perspektive rein, eine ganz andere Rolle, ein ganz anderes Denken als Frau eben auch da rein. Und deswegen bin ich davon überzeugt, dass wir perfekt sind für diese Aufgabe. Natürlich muss das alles auch mit Inhalt gefüllt werden. Wir haben uns da auch ein bisschen was überlegt natürlich. Und aber jetzt erstmal, so wenn man uns drei so von außen betrachtet, ohne tief reinzugehen, habe ich jetzt bisher noch nicht erlebt. Ich meine, die würden es uns wahrscheinlich dann auch nicht sagen, wenn sie es doof finden würden. Aber nur positive Resonanz. Mhm. Also und das beflügelt uns auch gerade so ein bisschen.
Das ist jetzt eine schwierige Frage, die ich häufig mit meinem Kollegen Christian Löhr, Leiter der Sportredaktion, diskutiere. Man denkt ja beim FC, eigentlich sind ja die Voraussetzungen fantastisch. Also man hat diesen Traditionsverein, der ja nun wirklich ist, sehr oft überstrapaziert, aber ich finde beim FC kann man sagen, der in dieser Stadt so verankert ist, wie er verankert ist, die Fans. Also es passt ja eigentlich alles. Und trotzdem gelingt es ja irgendwie nicht, diesen Verein dauerhaft zumindest in der ersten Liga zu etablieren. Also wir hatten dann mal Europapokal und dann sind wir danach direkt wieder abgestiegen. Also es ist ja immer so, ne? Was glaubst du denn, also das ist jetzt eine große Frage und die kann man auch nicht in aller Kürze beantworten, aber zumindest wenn du jetzt mal so sagen würdest, was sind denn für dich die allerwichtigsten Dinge, die passieren müssen, damit der FC eben vielleicht in so eine Zukunft gehen kann, die ein bisschen, sagen wir mal, gefestigter ist?
Also vor dem Respekt, was war, definitiv. Es ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Wir wissen, wo der erste FC Köln herkommt, wo er steht. Aber mit dem Mut, das irgendwie auch ein bisschen progressiver zu gestalten, nämlich auch mittel- und langfristige Ziele zu setzen, nicht immer diese kurzfristigen Ziele zu setzen. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir nahbar sind, dass wir kommunikativ auch stärker werden, nämlich sich auch mal hinzustellen, wenn es nicht so gut läuft. Ja, dann aber auch diese Nahbarkeit auch im NLZ-Bereich. Ja, wir sind eines der führenden NLZ-Bereich, im jungen Bereich hier im Westen, das noch weiter auszubauen, diese jungen Spieler langfristig zu binden, langfristig zu halten. Sie sollen auch bleiben, auch den Übergang zum Profibereich zu schaffen. Und dann, und das ist auch wichtig, aber auch unsere Frauenabteilung, wo sehr viel investiert worden ist in den letzten Jahren, das muss sich natürlich auch in der Tabelle widerspiegeln. Das heißt, auch da mit Jugendspielerinnen Identifikationsfiguren zu schaffen, ja, wir haben sehr viel Eigengewächs, sowohl im Jugendbereich der Männer als auch im Jugendbereich der Frauen, also Mädchen und Jungen, die auch zu solchen Größen heranwachsen können. Wo ist eigentlich der nächste Lukas Podolski? Ja, nee, also auch wirklich diese Fragen zu stellen und das vielleicht auch nochmal ganz konkret muss man sich natürlich angucken alles, aber auch mit Prozessen, mit Leben füllen. Und ich glaube, das ist das, wofür wir stehen. Das ist das, was wir machen wollen, nämlich dass eben auch diese Ruhe, von der du sprichst, auch einkehrt, sportlich. Und das schaffen wir nur, wenn wir einen langfristigen Plan haben, wenn wir gewillt sind, diese Ruhe auch einkehren zu lassen. Und dafür brauchst du natürlich musst du mit dem Blick nach vorne genau gucken, okay, wo stehen wir gerade, aber auch zu gucken, was braucht es, damit wir diese Ruhe, von der du sprichst, eben einkehrt, und was braucht es, damit wir auch erfolgreich Fußball spielen können, vielleicht sogar also mittelfristig auch im Mittelfeld zu sein, langfristig wirklich über Europa League nachzudenken oder Champions League, warum denn nicht? Und dann nicht nur zu träumen. Ich glaube, wir FC-Fans, wir können ja immer sehr viel träumen. Mhm. Und das ist wichtig, diese Träumerei. Ich glaube, sonst wären wir alle keine FC-Fans. Aber das dann auch wirklich so mit Realitätschecks und realistisch zu bleiben, trotzdem zu füllen. Und ich glaube, diese Mischung macht es am Ende des Tages.
Kleine Werbeunterbrechung in eigener Sache. Hier ist Sarah Brasak, stellvertretende Chefredakteurin des Kölner Stadtanzeiger. Wir berichten in der gedruckten Ausgabe oder im E-Paper des Kölner Stadtanzeiger sowie auf ksda.de täglich intensiv über alles Wichtige, was in Köln passiert. Aber natürlich auch in der Region, Deutschland und der Welt. Dieser Podcast ist für Sie kostenfrei hörbar. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie unseren Lokaljournalismus und die Arbeit der Redaktion mit einem Abo unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie unter ksda.de/abo oder für das rein digitale Abonnement unter ksda.de/plus. Und jetzt geht's weiter mit dem Podcast.
Champions League, das nehme ich auf jeden Fall mit. Da werde ich dich drauf festnageln dann im Zweifel. Da reden wir nochmal
drüber. Langfristige Ziele, ne? Haben wir ja gerade gesagt.
Also 2-3 Jahre, das ist überhaupt kein Problem. Hat das, glaubst du, hat das auch was mit der Mentalität in Köln zu tun? Also es ist ja auf der einen Seite ist ja dieses Ted noch immer Joti Jange und so, Küt wie Küt ist ja irgendwie schön. Natürlich ist auch immer so ein bisschen, das impliziert ja immer so ein bisschen auch dieses, man lässt die Dinge irgendwie so ein bisschen laufen. Ne? Also siehst du da so einen Zusammenhang zwischen dem, wie der Verein dasteht und sozusagen der Stadt so im Ganzen?
Also es gibt sehr viel Patriotismus hier in Köln, das wissen wir und das lieben viele, aber es lieben viele auch nicht. Mhm. Ich glaube, dass es wichtig ist. Ich glaube, sonst wären wir nicht einer der erfolgreichsten oder mitgliedsstärksten Clubs, die es wirklich gibt, auch in Deutschland oder europaweit. Und ich glaube, das braucht es auch. Wichtig ist nur am Ende des Tages, dass es eben nicht nur bei, wie soll ich es ausdrücken, nicht nur bei Lippenbekenntnissen bleibt, sondern dass man das Ganze, wie gesagt, auch mit Leben füllt, dass man klare Ideen hat, dass man dann auch sozusagen ja, sich da wirklich hinstellt und einen Plan aufzeigt. Und ich glaube, das ist, also wie gesagt, das mit Leben zu füllen. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig. Und das vergessen oder unterschätzen viele, wie wichtig das ist, um Menschen auch langfristig mitzunehmen und vielleicht sogar noch mehr Menschen zu erreichen. Ja, ich meine, wir haben uns auch klare Ziele gesetzt. Wir haben auch Herzensprojekte, wie beispielsweise, dass in unserer Amtszeit sollte es so weit kommen, auch die 200.000er-Marke geknackt wird. Mhm. Das heißt, auch über 200.000 Fans zu erreichen, aber auch das Geisbockheim als Heimat zu erhalten, ausbauen zu können, auch in neue Gespräche zu gehen mit der Stadt Köln. Mhm. Ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig, dass man diese Ziele hat, dass man die verfolgt, im Dialog bleibt, respektvoll bleibt. Wir können alle unterschiedlicher Meinung sein. Ich glaube, das ist auch wichtig. Wir können alle unterschiedlicher Meinung sein, aber am Ende des Tages auch zu überlegen, es geht nicht um mich, Tuba, es geht nicht um Frau Reker oder um was weiß ich wen. Mhm. Es geht nicht um Personalien, sondern am Ende des Tages geht es darum, was ist wichtig für den ersten FC Köln und auch als solcher zu denken. Also als FC Köln zu denken. Und ich glaube, es ist sowohl für den Club als auch für die Stadt das Beste, wenn wir eben versuchen auch, ich meine, auch die Stadt kann sich den 1. FC Köln oder das Geisbockheim als Aushängeschild mit auf die Fahne schreiben. Mhm. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass da neue Gespräche geführt werden, um nochmal zu überlegen, was könnte denn eine Lösung sein?
Ich bin sehr gespannt und werde das alles auf jeden Fall aufmerksam verfolgen. Du hast das eben schon mal angesprochen, den Verein, den ihr gegründet habt, ich glaube 2014, 2015, ne? Hava Help. Und auf eurer Homepage steht, das ist auch irgendwie ein starker Satz, aber es ist eine Menschenrechtsorganisation, die auf der Asche des Völkermords an den Jesiden gegründet wurde. Ich glaube, dass viele Menschen vor diesem Völkermord gar nicht richtig mit dem Begriff Jesiden irgendwas anfangen konnten hier in Deutschland. Hast du das auch so erlebt? War das auch in deiner Jugend so, dass die Leute dich irgendwie gar nicht richtig verorten konnten? Also wenn du gesagt hast, wir kommen irgendwie aus der Osttürkei, aber wir sind Kurden und wir sind Jesiden, war das schwierig, das zu vermitteln?
Absolut, ja. Also wir sind tatsächlich 2014, 2015 zur traurigen Berühmtheit geworden, das stimmt. Aufgrund des Völkermords, der übrigens immer noch anhält, weil nach wie vor 2700 Frauen immer noch verschleppt sind, wo keiner weiß, wo sie sind. Klar, in meiner Jugend, wenn ich gesagt habe, ich bin Kurdin, wurde ich erstmal sowieso schon per se ausgelacht oder Diskriminierung ausgesetzt, weil man mir gesagt hat, hier ist die Weltkarte, wo ist denn Kurdistan, wenn du Kurdin bist? Also damit hat es begonnen. Und wenn du dann jetzt auch noch gesagt hast, also eine Minderheit in der Minderheit, das heißt, wenn du jetzt auch noch gesagt hast, ich bin nicht nur Kurdin, sondern ich bin auch Jesidin, eine der ältesten Religionsgemeinschaften weltweit, die verfolgt wird, seitdem es sie gibt. Man spricht von der mystischen Zahl 74, weil man sagt, das ist der 74. Völkermord an den Jesiden, also verfolgt seitdem es sie gibt. Und wenn du dann auch noch gesagt hast, du bist Jesidin, haben sowieso alle komplett abgeschalten. Und deswegen habe ich auch als Jugendliche oft darauf verzichtet, zu sagen, dass ich Jesidin bin. Aus Angst vor Repressalien haben meine unsere Eltern auch immer gesagt, sagt nicht zu laut, dass ihr Kurden seid und dass ihr Jesiden seid und. Das waren damals auch nochmal heftige Zeiten, auch in der Schulzeit. Und jetzt sind wir aber umso stolzer, das sagen zu können und zu dürfen und auch mit stolzer Brust irgendwie rauszugehen. Wir haben diese Menschenrechtsorganisation gegründet, vor allem weil das, was da im Nordirak passiert ist, niemanden interessiert hat. Und wir als deutsche Jesidinnen uns die Frage gestellt haben, müssen wir das jetzt machen? Und meine Schwester 2014 dahin gereist ist mit meinem Vater und eine Dokumentation. Sie ist Filmemacherin, sie ist Journalistin, eine Dokumentation über den Völkermord an den Jesiden gemacht hat, den wir hier dann auch in Deutschland im Deutschen Bundestag gezeigt haben. Wir haben also die breite Öffentlichkeit mitgenommen. Wir haben über Social-Media-Kanäle, über Fernsehen, über diverse Politiker, die wir gezwungen haben, dahin zu gucken, auch die Aufmerksamkeit gefordert. Und ich glaube, es war sehr, sehr wichtig, diese Menschenrechtsorganisation zu gründen, weil wir auch von vornherein gesagt haben, ja, diese Menschenrechtsorganisation ist gegründet auf der Asche des Völkermords an den Jesiden, aber wir sind multiethnisch, wir sind multireligiös. Das heißt, wir sind sowohl im Irak tätig mit Frauenhäusern, aber auch in Afghanistan. Zwei meiner Schwestern sind gerade in Syrien unterwegs, jetzt in diesem Moment, und machen sich dort vor Ort ganz persönlich einen Eindruck über die Lage vor Ort, und das, was sie mitbringen oder was sie uns schicken, ist auch nicht schön, will ich jetzt einfach mal sagen. Und deswegen ist es umso wichtiger, Organisationen zu haben. Und wir sind nicht die Einzige, es gibt viele, aber die auch vor Ort in Krisenregionen aktiv sind. Nämlich auch das Leben der Menschen vor Ort lebbar zu machen. Und wir haben ja auch, ich habe ja auch Scoring Girls, also ich habe, also Havard Help ist sozusagen die Menschenrechtsorganisation, und untergeordnet sind mehrere Projekte, die wir haben. Und eins davon habe ich ins Leben gerufen vor 10 Jahren, als ich noch aktive Spielerin war beim FC. Das heißt Scoring Girls, das richtet sich an junge Mädchen im Alter von 8 bis 22 Jahren. Und da kann eigentlich jedes Mädchen mitmachen, ob mit Zuwanderungsgeschichte, ob ohne Zuwanderungsgeschichte, ob geflüchtet, ob nicht geflüchtet. Und wir haben erreichen derzeit Mädchen aus über 21 Nationen, unterschiedlichen Nationen, die einmal die Woche auf dem Fußballplatz zusammenkommen, kostenloses Training erhalten, pädagogische Hilfe erhalten, Schulaufgaben werden mit ihnen gemacht. Es geht aber vor allem darum, einen Ort zu schaffen, wo die Welt noch in Ordnung ist für junge Menschen, wo die Welt noch in Ordnung ist für diese jungen Mädchen, die sagen, dass sie überall Außenseiterinnen sind, außer bei den Scoring Girls. Mhm. Und ich finde, das ist ein Satz, den darf es so nicht geben. Und ich habe mir dann auch oft die Frage gestellt, ich sehe ganz viele kleine Tubas. Mhm. Und denke so, warum 20 Jahre später eigentlich, die immer noch vor denselben Herausforderungen stehen wie ich damals. Wir haben Mädchen, die sich, deren Eltern sich keine Fußballschuhe leisten können. Wir haben Mädchen, die geflüchtet sind und das Schlimmste gesehen und erlebt haben, die über die gefährliche Mittelmeerroute nach Deutschland gekommen sind. Und wir haben Mädchen, die einfach alles vergessen wollen und sagen, dass der Fußballplatz wie Therapie ist. Und wir sind im Irak tätig mit Scoring Girls. Wir sind in Deutschland, wir sind in Köln, das ist das Herzstück, da hier haben wir sogar 4 Standorte sozusagen. Mhm. Wir sind in Berlin, wir sind jetzt seit kurzem auch in München, und ich hoffe, mehr kommt. Die Anfragen sind sehr groß, viele Mädchen wollen. Und am Ende des Tages geht es ja darum, den Sport zu nutzen, so wie es bei mir der Fall war, um diese Mädchen zu integrieren. Und sie tun alles, um integriert zu werden, aber ihnen auch zu sagen, dass sie gut sind, wie sie sind. Dass sie alles erreichen und schaffen können, was sie wollen. Und dafür braucht es Role Models. Dafür brauchen sie Menschen in ihrer Umgebung, die ihnen sagen, dass es gelingt, dass sie es schaffen können, dass sie groß träumen dürfen. Und da, ja, und bei diesem Projekt geht es eben genau darum, eben diese Mädchen in ein selbstbestimmtes Leben zu begleiten. Es geht nicht darum, sie für sie alles zu erledigen, sondern ihnen den Mut zu geben, sich selbst auf den Weg zu machen. Und ich habe jetzt Mädchen begleitet, die vor 10 Jahren hier, vorm Rhein-Energiestadion übrigens, war das erste Training auf den Vorwiesen. Da war damals noch Markus Ritterbach auch dabei, also auch der FC war von vornherein unterstützend, und oder die Stiftung vielmehr. Und wir haben da direkt, das erste Training ist gestartet mit 60 Mädchen vom Rhein-Energiestadion. Das war ein Bild für die Götter, wirklich. Das waren Mädchen, die dachten, dass sie nicht dazugehören, und auf einmal spielen sie da Fußball, kriegen Trikots von der Stiftung vom 1. FC Köln, wo der Geißbock drauf ist. Also auch die Identifikation zu dem Verein war da. Mhm. Und ich habe diese Mädchen aufwachsen sehen. 10 Jahre später, die machen heute ihr Abitur, DFB Junior Coach Lehrgänge, die wollen ganz viel erreichen in ihrem Leben. Also auch Mädchen, die sagen, ich wollte immer Arzthelferin werden, sagen jetzt, ich will Ärztin werden. Ja, und sie müssen nicht alle Ärztinnen werden, verstehe mich nicht falsch, aber auch neue Ziele zu entwickeln, das finde ich einfach nur wunderschön. Und ich bin, und ganz oft stelle ich mir die Frage, wenn ich so auf dem Trainingsplatz stehe mit den Mädels, wo wären eigentlich all diese Mädchen, wenn es dieses Projekt nicht geben würde?
Und wie leicht es eigentlich ja ist, das finde ich dann immer das Erstaunliche, ne? Also es ist ja jetzt, also natürlich ist das viel Arbeit, was ihr da macht, aber letztlich ist es ja eigentlich wirklich einfach zu sagen, wir schaffen hier einen Raum, da könnt ihr alle hinkommen, und da sagt euch jemand, wir glauben an dich. Das muss man ja, glaube ich, auch nochmal sagen, es geht ja jetzt gar nicht darum, also es geht zwar ums Fußballspielen, aber ich glaube, es geht euch ja jetzt nicht in erster Linie darum zu sagen, wir wollen jetzt hier irgendwie das große Talentscouting machen, sondern wenn eine toll spielen kann, ist natürlich super, aber eigentlich geht es ja um was ganz anderes, oder? Also eigentlich ist ja der Fußball so ein bisschen wie in deinem Leben auch, ist sozusagen so eine Brücke, um zu sagen, guck mal, so kann es für dich auch in die Zukunft gehen.
Absolut, und ich bin davon überzeugt, dass Teilhabe auf dem Platz bedeutet Teilhabe in der Gesellschaft. Davon bin ich überzeugt, deswegen mache ich das. Und wir haben tatsächlich auch Mädels, die auch talentiert sind. Die sagen, die wollen ein bisschen mehr und ihr Traum ist es, Profifußballerin zu werden. Und die haben wir erfolgreich auch schon vermittelt. Mhm. Das heißt, auch in Kölner Vereine. Also auch da die Brücke zwischen das, was Vereine oft nicht schaffen, aus natürlich, weil sie keinen, das können sie nicht auch noch machen sozusagen, aber wir sind ja ein sehr niedrigschwelliges Angebot. Das heißt, zu uns kommen Mädchen, die ja niemals in einem Verein gehen würden. Mhm. Aber in dem Moment, wo sie bei uns sind und ich sehe Talent, werden sie natürlich auch entsprechend vermittelt. Wir hatten jetzt auch zwei Mädchen, die bei der U16 Probetraining machen durften vom 1. FC Köln. Also das ist natürlich auch etwas ganz Besonderes. Also die, die das Talent haben, die vermitteln wir auch sehr gerne. Aber es geht nicht nur darum, da hast du vollkommen recht. Es geht darum, Teil von etwas zu sein.
Wie war das denn, also du hast es ja gerade gesagt, du hättest dir wahrscheinlich auch sowas gewünscht in deiner Kindheit, gerade auch wenn du, wie du ja beschrieben hast, eher introvertiert warst und das auch nicht so einfach war und so. Wie bist du denn damit umgegangen? Ich meine, das dauert ja auch erstmal, bis man das überhaupt realisiert, also dass es Menschen gibt, die dich in dieser Gesellschaft nicht so akzeptieren, wie du bist. Dann habe ich, was mich irgendwie auch berührt hat, hast du mal im Interview gesagt, dass deine Mutter, wenn du sowas angesprochen hast, gesagt hat, wenn 100% nicht reichen, dann musst du 200% geben, was ja irgendwie auf der einen Seite gut ist, weil es irgendwie sowas Anpackendes hat. Auf der anderen Seite ist es ja auch ein Stück weit schwierig, denke ich, weil man ja auch diesen Schmerz und die Verletzung irgendwie anerkennen muss, die man dann erlebt hat. Also wie war das für dich in deiner Kindheit, da einen Umgang zu finden mit diesem Thema?
Ganz schwer. Mhm. Also ganz, ganz schwer. Und jeder, der mal jugendlich war, weiß das. Also man hat ja sowieso,
ist sowieso schon schwer.
Ja, ja. Man hat ja sowieso schon voll die Struggles. Mhm. Man fühlt sich nicht schön oder dies oder das. Und dann kommt das noch hinzu. Und das musst du jetzt auch noch bewerkstelligen. Mhm. Das musst du jetzt auch noch, seit ich denken kann, bin ich ja in so einer Art Kampfmodus, ja. Also wie beispielsweise Leute davon zu überzeugen, dass ich gut genug bin. Irgendwann hat sich aber eingeschlichen bei mir und da haben mir natürlich auch Leute in meiner Jugend, ich war nicht immer alleine. Ich hatte auch irgendwann Leute, wie wenn ich an das Spielerhaus denke, Renate, die mir gut Mut zugesprochen hat, die gesagt hat, du bist gut, so wie du bist. Und diese Menschen brauchte ich. Ich brauchte auch meine Geschwister, meine Eltern in bestimmten Phasen, nicht immer als Jugendliche, weiß man ja auch. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man Menschen um sich herum hat, die einem ein gutes Gefühl geben, dass man sich nicht mit Bedenkenträgern umgibt, sondern mit Menschen, die das Beste für einen wollen, die einen auch unterstützen, wenn man auch was weiß ich für Träume hat, ja, die vielleicht utopisch sind, aber da brauchst du trotzdem Menschen in deinem Umfeld, die dir sagen, ey, weißt du was, ich unterstütze dich dabei. Und ich glaube, das war wichtig, dass es diese Menschen gab, trotzdem in meinem Umfeld, trotz allem, was ich erlebt habe, durchgelebt habe. Und trotzdem, das sage ich heute, können wir natürlich eine Zugehörigkeit nicht von Leistung abhängig machen. Das heißt auch dieses, ist ein schwieriger Satz meiner Mutter, zu sagen, wenn 100% nicht reichen, dann gib halt 200%. Nee, ich will auch mittelmäßig sein und trotzdem dazu, ja, dürfen und trotzdem dazu zu gehören. Ich möchte, dass ein Dennis Undav oder ein Sané, jetzt in der deutschen Nationalmannschaft, ja, oder ein Gnabry, dass die auch mal schlechte Tage haben dürfen, ohne dass denen direkt die Identität abgesprochen wird, nämlich des Deutschseins. Ich möchte, dass wir ein ganz selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft sind, also Menschen mit Zuwanderungsgeschichte. Jeder Vierte in diesem Land hat Zuwanderungsgeschichte. Wir sind ein Einwanderungsland und ich glaube, es ist wichtig, dass wir uns das endlich mal sagen, dass wir das kapieren. Die meisten leben hier schon in vierter, fünfter Generation. Ich glaube, also wann ist der Moment, wann ist der Punkt, wo diese Menschen aufhören müssen, Leute davon zu überzeugen, dass sie dazugehören? Also ich finde das ja nicht schlimm, wenn Leute mich fragen, wo kommst du her? Mhm. Wenn ich dann aber sage, ich komme ursprünglich aus Hannover, dann möchte ich, dass sie meine Antwort akzeptieren und nicht fragen, ja, aber nein, woher wirklich?
Woher kommst du wirklich?
So, klar bedeutet das auch Interesse an mir und meiner Person, gar keine Frage. Ich glaube, also wie gesagt, ich hatte nie ein Problem damit, wenn mich das Leute gefragt haben. Es ist aber ein Unterschied, wenn jemand so penetrant fragt. Und das dann aber auch zu akzeptieren, also meine Antwort zu akzeptieren, wenn ich sage, ich bin Kölnerin. Ja, so. Cool, sehr geil. Ich glaube, wir müssen aufhören, Leute aufgrund ihrer Herkunft, Religion, sexuellen Orientierung oder sonst irgendwas, irgendwie als Minderheiten sozusagen auch zu sehen. Sie sind Minderheiten, aber nicht so offensichtlich zu machen, sondern einfach ganz selbstverständlich, hey, jeder Jack ist anders. Und ich glaube, das ist schon in Köln etwas, was sehr gut funktioniert. Mhm. Nicht immer, aber ich habe mich ja auch bewusst für diese Stadt entschieden ich habe mich ja auch in diese Stadt so verliebt, weil sie mich ja auch so liebt, so wie ich bin. Ja, also das muss man auch nochmal dazu sagen. Ich glaube, natürlich ist es nicht bei allen so, aber überwiegend. Und das finde ich halt schon schön. Und irgendwie möchte man ja auch was zurückgeben, ohne dass ich jetzt in der Bringschuld bin oder so, aber ich habe irgendwie auch Lust, was zurückzugeben. Auch mit all dem Wissen, was ich habe, mit all dem, wie ich groß geworden bin, nicht nur dieser Stadt etwas zurückzugeben, mit meiner auch mit meiner sozialen Ader, mit dieser Menschenrechtsorganisation, mit diesem sozialen Projekt wie die Scoring Girls, sondern auch im besten Fall ja vielleicht auch als Vorständin beim 1. FC Köln auch etwas zurückzugeben. Auch dem Verein, der Stadt. Und ich glaube, da habe ich richtig Bock drauf.
Das klingt sehr gut. Deine Eltern übrigens, ich folge dir und deiner Schwester bei Instagram. Und wenn man das tut, dann hat man irgendwann das Gefühl, man kennt eure Eltern so ein bisschen. Das ist total schön, weil man die dann immer so sieht. Manchmal bei irgendwie zum Beispiel bei einer Preisverleihung oder wenn sie irgendwie mitgehen. Die sind wahrscheinlich heute einfach wahnsinnig stolz, oder?
Mega stolz. Also das definitiv, sehr, sehr stolz. Aber ich weiß nicht, ob es bei dir auch so ist, aber Eltern sind ja irgendwie nie zufrieden. Ja. Irgendwas ist da immer. Also ich habe zum Beispiel im Dezember letzten Jahres habe ich das Bundesverdienstkreuz bekommen.
Stimmt.
Und meine Mutter, die erste Frage, die sie gestellt hat, war, gibt's auch Geld dafür? Also das geht denen auch immer darum, dass man abgesichert ist, dass es einem gut geht, dass und solche Sachen, ne? Nein, aber die haben auch Rotz und Wasser geweint bei dieser Verleihung. Und ich hatte ja die große Ehre, dass ich stellvertretend für alle, die ausgezeichnet worden sind, eine Rede halten durfte. Schwere Bürde, aber ich hoffe, es ist mir gut gelungen. Und die haben Rotz und Wasser geweint vor Stolz. Und das ist natürlich etwas Schönes zu sehen. Und das mache ich ja auch bei meiner tagtäglichen Arbeit mit den Scoring Girls. Und das mache ich eigentlich in meinem Alltag, alle Menschen irgendwie mitzunehmen. Mit all ihren Ängsten, mit all ihren Sorgen. Das nicht abzutun, sondern zu sagen, hey, ich sehe dich. Ich nehme wahr, was du sagst und lass uns mal überlegen, was die Lösung sein könnte. Und meine Eltern haben mir das damals verboten, Fußball zu spielen, weil sie noch diese traditionellen Bilder im Kopf hatten. Weil sie es nicht anders wussten, weil sie es nicht anders kannten. Und irgendwann haben sie ja begriffen, okay, entweder wir gehen jetzt diesen Weg mit oder wir verlieren unsere Kinder. Und sie haben sich für den Weg mit ihren Kindern entschieden. Und ich weiß aus Verwandtschaftskreisen, aus Bekanntschaftskreisen, dass es nicht immer so war, dass sich Eltern auch gegen ihre Kinder ausgesprochen haben. Und ich bin meinen Eltern sehr dankbar, ehrlich gesagt, weil viele fragen mich immer, ja, hast du deine Eltern nicht dafür, dass sie dir das verboten haben, sonst hättest du noch früher angefangen, vielleicht wärst du noch Nationalspielerin geworden. Und ich sage immer, nee, gar nicht. Im Gegenteil. Ich bin ihnen sehr dankbar, dass sie das überwunden haben und die Welt jetzt mit unseren Augen sehen, dass sie uns begleiten überall hin, dass sie mega stolz sind. Und natürlich gibt's dann so immer mal wieder so Sprüche wie, jetzt heiratet doch mal oder. Aber da geht's auch viel mehr darum, ich meine, sie haben 11 Kinder, aber erst 8 Enkel und sie wollen halt noch mehr Enkel haben. Und deswegen ist das immer ein ganz großes Thema, aber ich bin unglaublich dankbar meinen Eltern. Also, dass sie wirklich das alles überwunden haben, dass sie uns so unterstützen mit allem. Meine Mutter ist hochintelligent. Sie hat nie schreiben und lesen gelernt. Sie ist Analphabetin, aber sie denkt halt mit den Händen. Und sie ist hochintelligent, hat die besten Tipps. Ich meine, wenn du in so einer Großfamilie groß wirst, dann ist das ja fast so, also das, was man in anderen Kreisen wahrscheinlich ein Vermögen für ausgibt, Manager-Skills irgendwie beigebracht bekommt, das hast du in der Familie, in so einer Großfamilie. Was ist meine Rolle in dieser Großfamilie? Und die Frage war nie, was kann ich oder was können wir für dich als Individuum tun, wir als Eltern, sondern was kannst du einbringen für diese Gemeinschaft, diese Großfamilie? Mhm. Und ich glaube, also so wurden wir erzogen. Und das sind jetzt Skills, die ich habe, die tief verankert sind, die sehr wichtig sind auch für das jetzige Leben.
Ich musste da auch, wenn ich deine Eltern sehe, so dann muss bei euch da in diesen Insta-Feeds, dann muss ich eben auch an dieses Buch von Tassim Durgun denken, Mama, bitte lern Deutsch, weil das ist ja eigentlich auch eine einzige Liebeserklärung. Und ich finde, das hast du ja gerade auch gesagt, man muss sich das auch mal vor Augen führen, wirklich. Also in ein fremdes Land zu gehen, die Sprache nicht zu können, 11 Kinder großzuziehen. Also ich meine, das ist ja, und dann aber trotzdem, und das fand ich eben bei dem Buch von Tassim auch so gut, dass das eben oft so der Blick von außen sie immer nur so reduziert, auch wie du jetzt gerade sagst, sie kann halt nicht lesen und schreiben. Aber das hat ja was wieder mit ihrem Aufwachsen zu tun. Und deswegen finde ich das so wahnsinnig wichtig, dass ihr das irgendwie zeigt, was das für eine Lebensleistung ist. Also das, und wie du ja eben sagst, jetzt mal bei der Familie brauchst du ja wirklich Management-Skills bei so vielen Kindern. Also, aber ist das auch so ein bisschen für dich eben, dass du das deinen Eltern so ein Stückchen dann zurückgeben willst?
Absolut. Am Ende des Tages machen wir das alles auch, weil sie sich das zum einen gewünscht haben, aber wir wollten sie auch immer stolz machen irgendwie. Und dass wir uns jetzt vor allem mit solchen Themen, ich meine, mein Vater, seitdem ich war noch klein, da hat er schon also den ersten jesidischen Verein gegründet. Mhm. Das heißt, auch dieser Menschenrechtsmuskel, den wir haben,
schönes Wort,
ja, den man immer wieder trainieren muss übrigens, den haben wir auch in die Wiege gelegt bekommen. Und ich glaube, sie sind schon so auch sehr stolz darauf, dass wir sozusagen diesen Staffellauf weiterlaufen und dass es uns am Ende des Tages auch gelingt, nicht nur eine bestimmte Gruppe abzuholen, sondern alle abzuholen. Und ich glaube, stolzer könnten sie nicht sein. Und natürlich will man was zurückgeben. Und wenn sie dann auch noch stolz sind, dann ist das das Schönste. Und wie gesagt, du hast gerade Tassim angesprochen. Ich meine, wenn man sein Buch liest, dann sehe ich die ganze Zeit Parallelen. Mhm. Das ist halt genau das Gleiche. Mhm. Und deswegen, das Buch kannst du eigentlich nehmen und alle auf alle kurdischen Familien oder jesidischen Familien runterbrechen. Mhm. Es ist halt einfach auch ich meine, ich erinnere mich an Zeiten, wo ich auch mich geschämt habe dafür, dass meine Mutter kein Deutsch gesprochen hat. Wo ich mich geschämt habe dafür, dass sie nicht für sich einstehen konnte. Und sie hat lieber geschluckt und gesagt, komm, egal. Und uns aber immer was anderes beigebracht hat. Nämlich gesagt hat, ihr sprecht die Sprache. Sie sagt ja auch heute noch, hätte ich eure Skills oder könnte ich lesen und schreiben, wäre ich Pilotin bei der Lufthansa geworden. Ja, also sie sagt auch, holt das Beste aus euch raus, messt euch mit dem Besten, nicht mit den nicht so Guten. Ja, und ich glaube, das sind Dinge, die sie uns beigebracht haben, die von unschätzbarem Wert sind. Und das, obwohl sie aus ganz anderen, oder vielleicht genau deswegen, weil sie so aufgewachsen sind, wie sie aufgewachsen sind. Und am Ende des Tages wollen Eltern im besten Fall immer nur das Beste für ihre Kinder.
Wie sehr beschäftigt dich das? Ich meine, wenn man guckt auf den jetzigen Bundestag, da sitzt die AfD als zweitstärkste Kraft, die ihre Remigrationspläne, ich mache große Anführungszeichen, auch in die Welt trägt und sehr klare Vorstellungen davon hat, wer denn nun Deutsch sein darf und wer nicht. Merkst du das auch? Zum Beispiel jetzt auch bei den Scoring Girls oder so, dass die Mädels da, dass die merken, dass, ich meine, dieser Rechtsruck ist einfach da, man muss es eben leider sagen, es ist so, wie es ist, dass die das irgendwie mehr belastet. Belastet dich das auch? Also ich empfinde dich so als sehr anpackend und irgendwie optimistisch, aber gibt es so Momente, wo du auch manchmal denkst, boah, das bringt mich schon jetzt irgendwie zur Verzweiflung, dass wir jetzt an so einem Punkt stehen?
Verzweiflung nicht? Mhm. Wie gesagt, bin eine Anpackerin und irgendwie bin ich oder auch meine Schwestern und ich, wir sind eher dann dafür, Lösungen zu finden, zu gucken, wie kann man das vielleicht anders gestalten, auch Antworten zu entwickeln. Ich meine, am Ende des Tages hat es die AfD geschafft, Leute zu erreichen, die eigentlich nur auf Antworten gewartet haben. Ihnen wurde keine geboten, also nicht alle per se, aber viele sind natürlich auch ganz klar menschenfeindlich. Rassistisch, wollen, dass Menschen wie ich nicht Teil dieser Gesellschaft sind. Und natürlich schwingt manchmal auch eine Angst mit rein. Aber die Angst darf halt nicht bestimmen, sondern diese Angst muss man umwandeln in Tatendrang, in etwas. Und das können auch nicht nur wir mit Zuwanderungsgeschichte machen. Da ist es wichtig, diese Themen auch in die Mitte der Gesellschaft zu rücken, damit nicht nur Wahlkampf zu machen, sondern am Ende des Tages auch zu beleben, mit Leben zu füllen, bestimmte Antworten zu entwickeln und zu haben. Und natürlich auch die Scoring Girls haben Ängste. Natürlich haben sie Ängste. Und da ist es ganz wichtig, dass sie diesen Raum haben, wo sie ihre Ängste mit uns teilen können. Und ihnen aber auch zu sagen, wir werden jeden Tag dafür kämpfen, dass ihr ganz selbstverständlicher Teil dieser Gesellschaft werdet und seid. Und nicht nur ihr. Ich meine, wir haben, unsere Antwort ist beispielsweise, wir haben ja auch die Bildungsinitiative German Dream ins Leben gerufen 2018, weil wir gemerkt haben, dass viele Lehrer, Lehrerinnen einfach schlichtweg überfordert waren mit vielen Themen. Mhm. Was ja auch sehr viel ist. Wenn man münzt ihn ja auch sehr viel auf. Und wir gehen an Schulen mit sogenannten Wertebotschaftern, die über unsere freiheitlich-demokratischen Werte sprechen, die über die Werte auf Augenhöhe in Dialog mit Schülerinnen und Schülern sprechen, über ihre Werte und warum es so wichtig ist, für die Demokratie jeden Tag zu kämpfen, dass es keine Selbstverständlichkeit ist. Und das sehen wir, wie gesagt, in Zeiten wie diesen, wie wichtig das ist, dass wir die Augen davor nicht verschließen, dass wir mutig vorangehen, dass wir laut sind, dass wir lauter sind als all die anderen. Und am Ende des Tages, davon bin ich auch überzeugt, ist es nur eine Minderheit. Sie sind nur im Moment sehr laut, aber sie sind eine Minderheit. Und die wir mehr sind, müssen sich viel mehr trauen, müssen wir viel mehr in Verantwortung nehmen. Und sei es in einem Fußballstadion, sei es auf dem Spielplatz, sei es sonst irgendwo in der Schule, einfach auch Zivilcourage zu zeigen, laut aufzustehen, auch, weißt du, es ist doch am Ende des Tages geht es doch vor allem darum, aufzustehen oder laut zu sein über die eigene Betroffenheit hinaus. Mhm. Nächstenliebe, Menschenfreund. Also auch wenn es mich nicht betrifft, rauszugehen und zu sagen, ich stehe dafür jetzt ein. Warum? Weil ich diese Demokratie liebe, weil ich es liebe, dass wir alle anders und unterschiedlich sind und weil es wichtig ist, in dieser Demokratie zu leben. Und viele vergessen das oft. Wir sind ja auch eine Generation, muss ich ja auch ehrlicherweise zugeben, die sehr verwöhnt ist. Mhm. Und also unsere Generation, die Älteren haben das alles schon auch noch erlebt, aber auch die Erinnerungskultur hochzuhalten, weil dann auch diese Menschen sterben. Die, also auch Gott hab sie selig, Margot Friedländer, die Zeit ihres Lebens dafür gekämpft hat, aufzuklären, in Schulen gegangen ist, in Gemeinden gegangen ist, nicht aufgehört hat, bis zu ihrem letzten Atemzug über Menschlichkeit zu reden. Und ich durfte sie kennenlernen, ich hatte das große Glück und diese Aura, die sie ausgestrahlt hat, diese Liebe, die sie ausgestrahlt hat, und sie hatte allen Grund zu hassen. Mhm. Dieser Hass hat nie Platz gefunden in ihrem Herzen. Und ich glaube, das muss die Antwort sein auf ganz vieles, auch wenn das so pathetisch klingt.
Das klingt überhaupt nicht pathetisch. Ich finde, das klingt fantastisch. Ich wünsche dir dafür wirklich von Herzen alles Gute, weiterhin so viel Mut und Kraft und irgendwie Lust, Dinge anzupacken, finde ich total super. Hat mich sehr gefreut, dass du den Weg hierher gefunden hast. Und ich würde sagen, wir sehen uns also allerspätestens in der Champions League.
Definitiv. Übrigens für alle FC-Mitglieder, ich weiß nicht, ob ich hier Eigenwerbung machen darf. Damit wir überhaupt zur Wahl zugelassen sind, brauchen wir 4.500 Stimmen von FC-Mitgliedern, um überhaupt zugelassen zu sein. Und damit es einen fairen Wahlkampf gibt, bitte ich alle FC-Mitglieder gerne für uns als Trio abzustimmen.
Sehr gut. Dann nehmen wir das auch noch mit. Ich sage dir vielen, vielen Dank fürs Kommen. Ihnen sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Feedback oder auch Vorschläge für GesprächspartnerInnen gerne an mich, an anne.burgmer@ksta-medien.de. Und die nächste Folge Talk mit K gibt's nächsten Donnerstag um 7 Uhr.
Talk mit K.